da fällt die Entscheidung, denke ich, sicherlich einfacher, als wenn Alpine jetzt wirklich performen würde und wieder um P5 oder P4 oder P6 mitkämpfen würde. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die Miami Pre-Weekend Show, Perke. Und ich muss sagen, es ist ein Wochenende, auf das ich Mixed Feelings habe. Ich freue mich zum einen drauf, aber zum anderen weiß ich, wie die letzten Jahre Miami so ablief und wie es war. War jetzt nicht das Geilste, war jetzt nicht mein Highlight. Aber ich versuche trotzdem positiv in dieses Rennwochenende reinzugehen. Was meinst du?
Ich freue mich generell, dass wir ein Rennen haben am Wochenende. Ich freue mich überhaupt nicht, dass es Miami ist. Sage ich, wie es ist, Miami. Die letzten Jahre waren keine geilen Rennen. Es ist zwar irgendwie ein Vibe, so abends Formel 1 zu gucken dann. Das ist ein Vibe, das kann man so sagen. Aber es waren halt scheiß Rennen die letzten Jahre. Es hat mir jetzt nichts gegeben. So, es gibt mir jetzt auch nicht den Anlass, mich zu freuen, dass wir in Miami sind.
Also wenn's dir irgendwie was sagt, die zwei Sachen, an die ich mich erinnere aus den letzten Jahren, waren zum einen das Podium mit den scheiß American Football Helm und dass Mick und Sepp kollidiert sind.
Ja.
Das sind meine zwei Highlights aus den letzten zwei Jahren. Legit nichts anderes war für mich so prägnant, dass ich es mir unbedingt gemerkt habe.
Da bin ich voll bei dir. Miami ist einfach langweilig, also, aber man
und,
guckt
und
sich
an. Und der Fake-Yachthafen, das ist auch noch eine Sache. Yachthafen,
genau. Miami ist eine Sache für sich.
Miami wird halt auch wieder ein voller Auflauf der peinlichen Celebrities und Superstars. Vor allem, was mich dann immer richtig abfuckt, aber ich glaube, da bin ich nicht allein in der F1-Community. Wenn du dann so, Martin Brundle geht ja immer für Sky UK oder so, immer übers Grid, ist ja bei Sky Deutschland wahrscheinlich ähnlich und fragt dann so Celebrities, was sie machen hier, wie sie zum Sport stehen und so. Digga, 95%. Ich streite es nicht ab, dass es Leute gibt, die tatsächlich Ahnung davon haben. Zum Beispiel, was ich auch kurios fand, Gordon Ramsay ist jemand, der voll Ahnung von Formel 1 hat und wirklich ein Fan ist. Aber wenn du dann halt andere Leute siehst, wie Machine Gun Kelly, das Interview letztes Jahr war eine Frechheit, das weiß ich noch. Da war ich richtig triggert von. Diese Leute, die dann das Interesse an Formula One komplett faken, einfach nur um von den Teams so quasi als VIP eingeladen zu werden und wieder hier die volle Experience mitzunehmen. Digga, solche Leute gehen mir richtig am Arsch vorbei. Und dafür ist Miami, Vegas, Monaco, das sind alles Locations, wo sowas natürlich ein riesen Overload ist.
Das ist absolut richtig. Darauf habe ich jetzt auch nicht so Lust. Aber worauf ich Lust habe, ist über die Sachen zu reden, die in der vergangenen Woche passiert sind. Denn es sind unfassbar viele Sachen passiert in der vergangenen Woche. Wir haben einiges zu besprechen, auch abseits von dem Rennen in Miami. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch an. Abseits von der Rennstrecke, was ist so die letzte Woche passiert? Und da fangen wir einfach mal an mit einer der größten Nachrichten wahrscheinlich. Vor zwei Tagen hätte ich auch noch gesagt, die größte Nachricht. Aber ich weiß nicht mehr, ob es die überhaupt noch ist. Nico Hülkenberg.
Setz sie auf. Setz sie
auf, Ich setze die deutsche Brille auf. Es geht um Nico Hülkenberg, denn Nico Hülkenberg hat einen Vertrag unterschrieben bei Sauber und es geht auch in das Projekt Audi mit rein. Es ist ein Multi-Year-Contract, wahrscheinlich bis 2027 wird er da unter Vertrag stehen bei Audi. Deutscher Fahrer, bald deutsches Team. Es passt, es war eigentlich vorbestimmt, dass Nico Hülkenberg da unterschreiben wird. Es wurde eh schon lange gerüchtet, jetzt endlich fix. Ich freue mich für ihn.
Also ich freue mich richtig, weil ich finde den Hulk unfassbar sympathisch. Aber Perke, ich möchte nur ganz kurz anmerken, ich hab's gecallt. Ich habe damals schon, als das Audi so, weißt du, so das Anfangsthema war und wir darüber geredet haben, habe ich gesagt, mindestens einen deutschen Fahrer wollen die. Ich habe Mick gesagt, ich habe auch Sepp schon mit ins Gespräch gebracht, aber ich habe gesagt, einen deutschen Fahrer zum deutschen Team, das muss. Und was haben wir? Wir haben einen deutschen Fahrer beim deutschen Team. Und das freut mich einfach. Und natürlich die Hoffnung, dass Nico tatsächlich mal ein bisschen weiter vorne angreifen kann mit einem besseren Auto. Weil ich hoffe einfach, dass Audi ab 26 tatsächlich was gerissen bekommt und damit auch wirklich vorne angreifen kann und Nico einfach mal die Chance kriegt, in einem deutlich besseren Auto vielleicht irgendwie in seiner Karriere noch ein Podium zu holen.
Es wäre schön. Ich denke mal, Anfangszeit Audi oder auch 27, wo Hülkenberg ja auch noch unter Vertrag ist, wird vielleicht ein bisschen an Hülkenbergs Zeit beim Racing Point vielleicht erinnern. So von der Autoqualität mäßig, da war ja Hülkenberg auch schon wirklich gut mit Perez als Teamkollegen. Das lief gut, er hat Punkte geholt. Ich denke mal, so wird es bei Audi auch ungefähr der Weg sein, der vorbestimmt ist für Hülkenberg, fürs Team.
Vielleicht sogar die Renault-Zeit, maybe.
Vielleicht die Renault-Zeit, aber es würde mich für Hülkenberg freuen, wenn er einfach wirklich wieder konstant um Punkte fahren kann und zu jedem Rennen kommt mit dem Anspruch, wirklich Punkte zu holen. Das ist ja bei Haas aktuell nicht der Fall, auch wenn er einige Punkte schon geholt hat dieses Jahr. Aber da ist ja nicht der Anspruch, jedes Wochenende in die Top 10 zu fahren. Und den Anspruch, den hat Hülkenberg aber an sich selbst und an sein Team. Und den kann er hoffentlich bei Audi dann erfüllen. Also nächstes Jahr bei Sauber noch auf keinen Fall. Nächstes Jahr wird er noch mit hinten rumfahren bei Sauber. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Es sei denn,
Sauber macht eine Kehrtwende aus dem Nichts.
Es sei denn, das passiert, aber glaube ich jetzt einfach mal nicht. Aber ab 2026 ist hoffentlich für Hülkenberg dann einiges drin.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das dann ausschauen wird. Aber an sich erstmal sehr positive Nachricht für die deutsche Brille, dass wir weiterhin einen deutschen Fahrer in der Formel 1 haben werden und vor allem dann sogar bei einem deutschen Team. Wir haben auch letzte Woche schon darüber geredet, dass Carlos Sainz sich langsam entscheiden sollte und dass man bei Audi nicht wirklich lange darauf warten will, was Carlos Sainz jetzt zu sagen hat, weil man da recht früh klar machen will, ey, das ist unser Fahrer oder das sind unsere Fahrer für die kommende Zeit. Das war ja übrigens auch auf dem Audi-Post mit unter anderem gesagt. Wir announcen jetzt früh hiermit unseren ersten Fahrer und gehen zuverlässig in das Jahr 2025 und beyond. Dann mit dem Audi-Projekt. Also da hat man auch ganz klar wieder das Zeichen gesetzt, ey, Sainz, mach hinne. Ansonsten könnte es sein, dass wenn du uns zu lange brauchst, wir eine andere Option ziehen. Und da ist ein Name gefallen, Perke, der von Interesse für Audi sein könnte. Und es hat mich ehrlich überrascht, weil mit diesem Namen hätte ich kein bisschen gerechnet. Ich wäre jetzt vielleicht in eher andere Richtungen gegangen. Aber anscheinend hat Esteban Ocon einen positiven Eindruck hinterlassen bei den Bossen.
Richtig, das finde ich auch faszinierend, weil Ocon und Alpine ist halt für mich ein Perfect Match. Und deswegen bei ihm überhaupt dann ihn im Kopf zu haben, ist schon mal wild. Weil wenn ich auf einen Fahrer von Alpine gehen würde an Audi Stelle, dann wäre es gar nicht mal Ocon. Dann würde ich eher es bei Pierre Gasly versuchen, weil ich glaube, dass bei einem Pierre Gasly deutlich leichter werden würde, ihn von Alpine wegzuholen, als bei einem Esteban Ocon. Aber Esteban Ocon ist ein guter Fahrer. Ich kann verstehen, warum man sich mit ihm beschäftigt, auf jeden Fall. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen, vor ein, zwei Monaten oder wann das war, als klar wurde, dass Lewis Hamilton von Mercedes weggeht, wir waren ja auch die Ersten hier, die Ocon zu Mercedes geredet haben oder ihm auf jeden Fall eine Chance eingeräumt haben, zu Mercedes zu gehen. Dass ein Team wie Audi Interesse hat, wundert mich schon ein bisschen, weil wie gesagt, ich hätte da auch einige Fahrer über Ocon angesehen, gerade als fit für das Team. Aber ich kann es auch irgendwo verstehen, warum man an einem Esteban Ocon und an seinem fahrerischen Talent interessiert ist, auch wenn ich am Ende nicht glaube, dass es wird. Weil erstmal, man hat ja sogar noch zwei Fahrer im Team. Man hat immer noch Joe und Bottas, auf die man auch zurückgreifen könnte, einfach. Das wäre auch eine einfache Lösung, aber es heißt ja, dass man sehr wahrscheinlich in 2025 mit zwei neuen Fahrern gehen will. Ocon ist eine Variante, am Ende glaube ich immer noch, es wird Sainz. Aber warum nicht Ocon? Ocon und Hülkenberg bei Audi wäre auch irgendwie eine coole Kombi.
Wäre eine wilde Kombo, zumal du bei Ocon aktuell, glaube ich, auch den Vorteil hast, dadurch, dass Alpine so schlecht performt, ist es natürlich auch, sage ich jetzt mal, eine deutlich leichtere Entscheidung für Esteban, zu sagen, ey, okay, Alpine performt nicht und man kann mir hier mit Audi quasi ein langes Projekt bieten, was ich mit aufbauen kann. Da fällt die Entscheidung, denke ich, sicherlich einfacher, als wenn Alpine jetzt wirklich performen würde und wieder um P5 oder P4 oder P6 mitkämpfen würde. Aber Stand jetzt stehen die halt nur mal auf 0 Punkten in der Konstrukteurs-WM. Und es scheint sich ja auch nicht in der nächsten Zeit zu bessern von dem, was man bis jetzt gesehen hat. Also daher würde ich diese Entscheidung jetzt für gar nicht mal so unrealistisch halten. Aber am Ende des Tages, ich denke auch nicht, dass es Esteban Ocon wird. Ich gehe ganz klar immer noch mit Carlos Sainz. Weil das Ding ist, es ist, und da sind wir wieder beim Thema für Sainz, die einzig realistische Langzeitoption, wenn er sich für lange Zeit direkt einen Platz in der Formel 1 sichern will. Und er hat halt den Vorteil, dass er sich das Team eben von Grund an um sich aufbauen kann. Genau das, was auch natürlich Hülkenberg jetzt machen kann. Aber in das Thema will ich jetzt gar nicht wieder reindeifen. Das haben wir schon viel zu oft tot diskutiert. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Deshalb, Herke, lass uns ein bisschen weiter gucken. Und zwar, als ich das gelesen habe, fand ich die Headline ja so passend, muss ich dazu sagen. Und zwar, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, V-Carb to compete with McLaren und dann in Klammern kind of. Weil es gibt Berichte, dass McLaren wohl eventuell an einem neuen Titelsponsor dran ist oder andersrum von mir aus, dass der Sponsor eventuell eine potenzielle Titelpartnerschaft in Betracht zieht. Und zwar Mastercard möchte nämlich angeblich der neue Titelsponsor werden und das Team würde, falls das passieren sollte, wahrscheinlich in McLaren Mercedes Mastercard umbenannt werden. Und damit würde man natürlich, sage ich jetzt mal, den direkten Competitor Visa, welcher ja bei V-Carb dabei ist, nochmal etwas in den Schatten stellen, da in meinen Augen McLaren deutlich besser performt als die Racing Bulls.
Absolut, McLaren ist auch einfach der viel größere Name als V-Carb. So, wenn du überlegst, wen sponsorst du lieber, V-Carb oder McLaren, natürlich nimmst du da McLaren. Und allein diese Dreier-M-Alliteration, McLaren, Mercedes, Mastercard, das hört sich schon geil an. Von mir
die
aus,
Triple M's.
Da kann Mars. Ich bin ja eh kein Fan von Sponsoren im Namen. Aber ich meine, obvious, es passiert, es bringt unfassbar viel Geld ein. Aber McLaren, Mercedes, Mastercard hört sich schon wieder cool an. Bin ich für den Sponsor. Das gefällt mir.
Ist und abgesegnet. Weißt du, was auch passend ist? Das Logo von Mastercard, ne?
Mhm.
Ist ja gelb-rot.
Ja, das passt. Es ist
eine perfekte Ergänzung zum Orange.
Es matcht einfach. Das soll so durchgehen. Einfach so.
Und ich glaube, es ist sogar orange-rot, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, es passt.
Ich glaube, das ist der passendste Titelsponsor, den wir dann in der Formel 1 hätten. Das passt, das matcht. Das passt. Macht es so.
Ich meine, wir haben ja einen neuen Titelsponsor bei einem Team. Aber zu dem kommen wir ja noch später, der in meinen Augen nämlich gar nicht passt. Aber da will ich jetzt gar nicht zu weit vorgreifen. An sich, ich fände es cool, würde natürlich auch nochmal eine Stange Geld an das McLaren-Team ranbringen. Und somit könnte man natürlich auch schauen, ey, geht da vielleicht ein bisschen mehr in Sachen Competitiveness? Ich würde es mir wünschen, weil, sind wir mal ehrlich, ein schönes, enges Feld, wo alles möglich ist, das ist die Racing Action, das ist der Championship-Kampf, den wir wollen. Wird es realistisch passieren? Tendenziell eher nicht. Aber man muss ja hoffen, Perke, man muss ja hoffen.
Richtig. So, da haben wir das kleine Themengebiet abgehakt. Jetzt bist du, glaube ich, bereit, hier einen riesigen Monolog zu halten, oder? Es geht um Andretti, es geht um den US-Kongress, der sich da einschaltet.
Das sind auch News, die ich hier nicht erwartet hatte für heute.
Und also, jetzt seid bereit für einen Monolog von Paul.
Ja, also vielleicht vorab. Der US-Kongress beziehungsweise die US-Politik mischt sich jetzt in Formel-1-Business ein. Finde ich vorab auch schon vogelwild, dass das passiert. Da hast du wieder dein Vogelwild, Perke.
Mir gefällt's. Super Wort.
Ich finde das so krank. Also, als ob es nicht genug Probleme in den USA aktuell gäbe. Nein, da muss sich der US-Kongress erstmal in die Business von F1 einmischen. Aber fangen wir mal mit dem offenen Brief einigen Abgeordneten des Kongresses an. Geht an den CEO von Liberty Media. Sehr geehrter Herr Maffei, wir schreiben Ihnen, um unsere Besorgnis über offensichtlich wettbewerbsfeindliche Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen, die zwei amerikanische Unternehmen, Andretti Global und General Motors, daran hindern könnten, in der Formel 1 zu produzieren und zu konkurrieren. Diese Partnerschaft, an der auch GM und die Tausenden seiner Arbeitnehmer, die wir vertreten, beteiligt sind, würde die außergewöhnlichen Fähigkeiten der amerikanischen Ingenieure und Konstrukteure zur Geltung bringen, einschließlich der Produktion des einzigen in Amerika gebauten und konstruierten Motors in der Formel 1. Letztes Jahr hat die FIA, der einzige und unabhängige Schiedsrichter für den Eintritt in die Formel 1, Andretti Global, die Genehmigung erteilt, ab 2026 in der Formel 1 anzutreten. Trotz der Zustimmung der FIA zur Partnerschaft mit Andretti Global hat die Formula One Management, FOM, der Inhaber der kommerziellen Rechte im Besitz der Liberty Media Corporation, die Zulassung von Andretti Global abgelehnt. Die Ablehnung der FOM scheint durch die derzeitige Aufstellung der europäischen Formel 1 Rennteams begründet zu sein, von denen viele mit ausländischen Automobilherstellern verbunden sind, die in direkter Konkurrenz zu amerikanischen Automobilunternehmen wie GM stehen. Es ist unfair und falsch, den Versuch zu unternehmen, amerikanische Unternehmen an der Teilnahme an der Formel 1 zu hindern, was auch gegen das amerikanische Kartellrecht verstoßen könnte. Die Teilnahme aller Formel-1-Teams, einschließlich aller amerikanischen Teams, sollte auf der Grundlage ihrer Leistungen erfolgen und nicht nur auf den Schutz der derzeitigen Rennteams beschränkt sein. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der wachsenden Präsenz der Formel 1 in den Vereinigten Staaten, einschließlich dreier Grand Prix-Rennen in Miami, Florida, Austin, Texas und Las Vegas, Nevada. Als Mitglieder des Kongresses bitten wir Sie um Antworten auf folgende Fragen. Erstens, nach dem Concorde Agreement, dem Regelwerk der Formel 1, können bis zu 12 Teams teilnehmen. Derzeit nehmen 10 Teams an der Formel 1 teil. Zuvor hatte die FIA ein umfassendes Bewerbungsverfahren eingeleitet und geleitet, um einen oder mehreren potenziellen Teams den Beitritt zur Formel-1-Serie zu ermöglichen. Andretti Global hat zusammen mit seinem Partner GM einen Antrag eingereicht und nachdem 4 Anträge eingegangen waren, hat die FIA Andretti Global zugelassen. Mit welcher Begründung lehnt die FOM die Zulassung von Andretti Global ab? Was sind die Gründe für die Ablehnung durch die FOM, insbesondere im Hinblick auf Andretti Global und seinen Partner GM, die möglicherweise das erste in amerikanischem Besitz befindliche und in Amerika gebaute Rennteam sein könnten? Zweitens, der Sherman Antitrust Act von 1890 verbietet unangemessene Beschränkungen des Wettbewerbs auf dem Markt, um das beste Ergebnis für den amerikanischen Verbraucher zu erzielen. Wie ist die Ablehnung von Andretti Global und GM, die sich im amerikanischen Besitz befinden, durch die FOM mit den Anforderungen des Sherman Acts vereinbar, da die Entscheidung, den etablierten europäischen Rennteams und ihren ausländischen Tochtergesellschaften aus der Automobilbranche zugutekommen wird? Drittens, wir wissen, dass GM beabsichtigt, seine Marke Cadillac wieder auf dem europäischen Markt einzuführen, was Tausende von gut bezahlten amerikanischen Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie schaffen würde, insbesondere angesichts des weltweiten Publikums der Formel 1 und des Halo-Effekts für ihre Teams und Sponsoren. Inwieweit haben der Eintritt von GM und Andretti in den Rennsport, die jeweils einen Teil des Rennsportmarktes übernommen haben, und den Eintritt von GM in den europäischen Markt, die jeweils einen Marktanteil übernommen haben, bei der Entscheidung, dem Andretti Global Team die Zulassung zu verweigern, angesichts der öffentlichen Aufschreis der etablierten Formel 1 Teams gegen einen neuen amerikanischen Wettbewerber eine Rolle gespielt? Wir bitten Sie, uns bis zum 3. Mai 2024 zu antworten, da wir diese Angelegenheit weiterhin beaufsichtigen und mit den zuständigen Bundesbehörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle potenziellen Verstöße gegen das US-Wettbewerbsrecht zügig untersucht und verfolgt werden. Mit freundlichen Grüßen, blablablub. Digga, ja. Können wir mal ganz kurz festhalten, dass ich in diesem Brief den fucking Begriff Kartell gehört habe.
Das ist crazy. Also, da wird sich schon einiges zusammengesponnen, sag ich mal, um Andretti irgendwie gut darzustellen oder da reinzureden. Also, dass Andretti abgelehnt wurde und mit welcher Begründung Andretti abgelehnt wurde, finde ich auch fragwürdig. Also, da müssen wir nicht drüber reden.
Brauchen wir nicht drüber reden.
Aber man muss doch jetzt nicht so ein Fass draus machen, sodass die Formel 1 nicht will, dass Andretti, ein amerikanisches Unternehmen mit Europäern, hier konkurriert. Also, ich bitte dich. Dafür ist der Markt auch in den USA viel zu groß, als dass man die USA jetzt generisch ablehnen würde. So, das ist ja nicht der Fall. Und man hat ja Andretti auch nicht komplett die Tür versperrt. Man hat ihnen gesagt, versucht es in ein, zwei Jahren nochmal. Man hat nicht gesagt, ihr kommt nie hier rein. So, man hat nur gesagt, ja, für jetzt kommt ihr nicht rein. Aber wie gesagt, versucht es in zwei Jahren nochmal. Und dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Aber jetzt wärt ihr nicht competitive genug, was wilde Aussage ist, aber das ist völlig egal. Also, dass Andretti abgelehnt wurde, finde ich auch Quatsch. Aber jetzt diesen offenen Brief vom US-Kongress finde ich auch kompletten Quatsch.
Also, ich finde es vogelwild, da hast du wieder deinen Begriff. Also, man muss dazu sagen, Liberty Media ist eine US-amerikanische Firma. Das habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Das heißt, sicherlich fällt auf diese Firma auch natürlich das US-Recht an. Aber ganz ehrlich, warum mischt sich die US-Politik jetzt auf einmal in die Formel 1 ein? Es muss doch nicht sein. Oder mischt sich auf einmal die US-Politik auch in Fußball ein? Also,
würde mich nicht wundern.
Warum? Also, böse gesagt, Perke, gibt's nicht irgendwo noch Öl auf der Welt, was wichtiger ist?
Weiß ich nicht. Es bringt halt, es würde halt der USA generell sehr, sehr viel Geld bringen. Und es würde der USA sehr viel bringen, wenn Andretti mit GM in der Formel 1 ist, das ist klar. Aber
du hast es ja schon gesagt.
Ist großer Quatsch.
Es gab ja kein definitives Nein für Langzeit.
Ja, das.
Man hat gesagt, zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht, aber man ist offen dafür in der Zukunft. Also, Warum? Warum diese ganze Diskussion die und Debatte? Amis. Es ist so unnötig.
Ich glaube, bei den Amis muss man keine rationale Erklärung finden oder man muss gar nicht versuchen, eine rationale Erklärung zu finden, weil am Ende sind es die Amis. Die Amis und machen, was sie wollen. Die
Kommentare unter den Post, also allein, wenn du bei motorsport.com, hatte ich mir das angeguckt, den Post, die Kommentare darunter, die Leute waren richtig mad, ne? Mhm. Also, und ich kann es verstehen, also hier, warte, wo war's? Ich guck mal. Ich hab grad die Kommentare offen. Hey Congress, thanks for attacking the real issues facing America. When I'm in the grocery store and I see the prices in everything rising, I say, thank God, Congress is trying to include Andretti Cadillac in Formula One.
Ja, also
das ist das, was ich meinte. Gibt es keine wichtigeren Probleme?
Ja, die USA hat definitiv andere Probleme als Andretti und GM in der Formel 1. Definitiv. Aber am Ende
ist genau, wie der TikTok-Ban. Ist genau wie der TikTok-Ban, weißt du? Die haben Riesenprobleme mit Waffenperke und bringen das seit, keine Ahnung, 50 Jahren nicht durch ein Gesetz dagegen. Aber ein TikTok-Ban, den kriegen die innerhalb von 2 Wochen gefühlt durch. Also.
Ja, Amis sind anders. Ich glaube, da müssen wir gar nicht versuchen, irgendwie Kopf reinzuschauen, weil es geht nicht.
Ey, das ist crazy. Und das war auch definitiv nicht auf meiner Bingo-Card für dieses Jahr, dass die fucking US-Politik sich in Formel 1 einmischt.
Nee, das definitiv nicht. Aber wir sind ja gerade bei USA. Wir haben ja noch ein amerikanisches Team in der Formel 1. Das haben wir ja sogar. Wir haben ein US-amerikanisches Team in der Formel 1.
Das ist richtig.
Und zwar ist
Haas ist also einfach despawned für den US-Kongress.
Ja, Haas gibt es nämlich auch. Das haben die wahrscheinlich vergessen, dass es ja schon ein amerikanisches Team gibt. Und um Haas soll es gehen, weil bei Haas sieht es auch nicht so rosig aus. Denn die werden jetzt verklagt.
Naja, was heißt, es sieht nicht rosig aus? Ich glaube, auf den Rücken klopfen tun sie sich für die aktuelle Formel 1-Saison bis jetzt.
Das auf jeden Fall.
Unerwartet gut. Aber wenn man mal in die Vergangenheit zurückguckt. Einer meiner Lieblingsautoren.
Boah, hast du ein Zitat? Hast du ein Zitat, das du dazu bringen kannst?
Ich habe kein Zitat für dich, Ferke. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wenn das zweite Buch von ihm da ist, dann habe ich vielleicht wieder eins. Nee. So, Günther Steiner. The man, the miss, the legend. Um es noch schon schön Denglisch zu sagen. Günther Steiner verklagt Haas. Sagen wir es, wie es ist.
Also, das ist zwar auch eine wilde Story. Eine wilde Headline einfach mal.
Ich lese es mal vor. Günther is suing Haas for unpaid commissions in 2021 and 2023 and unauthorized use of his likeness in promotional material and merchandise while not being paid the royalties he says he's due. Vereinfacht gesagt, der Mann verklagt Haas, weil ihm noch Geld geschuldet wird, laut ihm, für unerlaubten Nutzen seines Ichs auf Merchandise und sonstigem Material, wo er denkt, er hätte noch Anteile davon erhalten müssen.
Das ist auch wild.
Ich meine, es stand lange im Raum, ob Günther Steiner Gene Haas verklagen wird. Und jetzt macht das. Ganz ehrlich, die Scheiße, die der Mann ertragen musste bei Gene Haas, go for it, Günther.
Ja, hol dir dein Geld ab.
Hol dir jeden letzten Cent, wenn es sein muss.
Hol dir dein
Geld ab. Dann können wir auch Haas rausnehmen aus der Formel 1. Dann können wir Andretti reinmachen, ist fein für mich.
An der Competitiveness wird es nichts ändern, ob da jetzt Andretti oder Haas ist.
Digga, vor allem, das war ja das Nächste. In diesem Brief vom US-Kongress wird ja auch so gesagt, dass das Team quasi ja Competitiveness in die Formel 1 bringen würde. Wer garantiert denn das?
Garantiert niemand, aber es garantiert auch niemand, dass sie nicht competitive sein werden. Das ist halt ein Bingo. Das ist halt pures Lotto, was gespielt wird, ob du jetzt direkt gut bist oder nicht. Das kann ja niemand vorher wissen.
Aber die machen das, Perke. Die machen das.
Die machen das
auf jeden Fall. Die kommen competitive rein. Du, die schlagen Red Bull im ersten Jahr.
Nein, ich glaube wirklich nicht, dass Andretti nicht competitive wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die richtig schlecht wären. Aber sicher sein kann man sich halt
nicht. Hättest du dir vor 5 Jahren vorstellen können, dass Renault mal Zehnter ist?
Nee, eben nicht. So, du kannst dir halt nie sicher sein. Es ist halt immer, von Jahr zu Jahr ist es immer ein Gamble, den du eingehst, welches Team vorne sein wird und welches Team ganz hinten sein wird.
Du hättest ja auch vor 5 Jahren nicht gedacht, dass Mercedes die 4. oder 5. beste Kraft ist.
Eben. Also sicher sein kann man sich in der Formel 1 eh nie. Man kann nur Grundlagen schaffen, um langfristig erfolgreich zu sein. Die Grundlagen hätte Andretti oder die schafft Andretti halt gerade. Deswegen, von mir aus können die in die Formel 1 rennen, weil, wie gesagt, von Grund auf gibt es da ja ein Gerüst, was schon mal Erfolg möglich macht, sag ich mal so. Es macht Erfolg möglich, was da bei Andretti entsteht.
Aber das Ding ist halt, es war ja auch in dem Brief vom Kongress drinne, dass letztendlich 12 Teams das Grid joinen können. Warum denn nicht? Es wäre doch so geil. Stell dir mal vor, ein Rennen mit 22 oder 24 Autos, das wäre viel geiler. Hätte man viel mehr Content, über den man reden könnte.
So,
dann müsste man in meinen Augen das Punktesystem zwar auch anpassen oder so, aber
ja, vor 10 Jahren oder so, ich weiß gar nicht mehr, wann genau. Ich glaub,
du brauchst nur bis 2016 zurückgehen, da waren wir 22 im Grid.
Es war so geile Zeiten. so 24 Fahrer einfach reinknallen. Damals, als das waren da so Teams, die HRT, als HRT noch drin war, Caterham oder so. Geile Zeiten, also das waren Teams, die waren unfassbar schlecht.
Oder 2016, meiner Meinung nach Russia.
Oder so, da müssen wir nicht drüber reden, die Teams waren alle richtig scheiße. Die haben nichts
gerissen. Ja, aber es gibt halt den Fahrern cool. Wenigstens eine Chance, vor allem Rookies,
richtig.
Eine Chance irgendwo zu starten.
Richtig, du hast dann halt auch mehr Fahrern, denen du die Chance geben kannst. So ein Szenario wie jetzt ein Drugovic oder vielleicht auch ein Eilert oder sowas wird weniger geben, sag ich mal. Also die Szenarien, dass jemand so gehypt in der Formel 2 ist und dann einfach nicht in die Formel 1 kommt. So diese Szenarien wird es klar immer noch geben, aber weniger. Und allein das sollte doch ein Anreiz sein.
Wie gesagt, ich find's geil. Ich bin bei sowas full open für Competitiveness. Ich hätte sehr Bock drauf. Aber auch das haben wir schon so oft gesagt, dass es so geil wäre, das zu haben, weil es einfach das Feld erweitern würde und auch vielen Leuten einfach eine neue Chance geben würde, die vielleicht eine verdienen. Zum Beispiel für mich gehörten Mick Schumacher in die Formel 1. Aber wo, wenn kein Sitz frei ist, weißt du?
Richtig.
Und ich meine, so könnte man vielleicht neue Sitze schaffen, die dann gefüllt werden können. Aber wie gesagt, schauen wir mal, was wird. Ob Andretti dann als 10. oder 11. Team. Ich denke auf jeden Fall, Andretti wird kommen.
Ja.
Und das ist für mich unvermeidbar. Aber ich weiß noch nicht, ob es als Teamkauf passiert, dass er irgendwas kauft oder dass er wirklich als 11. Team dann reinkommt.
Ja, früher oder später wird es passieren, dass wir Andretti in der Formel 1 sehen. Da bin ich bei dir. Was vielleicht auch früher oder später passieren wird, jedenfalls laut Toto Wolff wird es früher oder später passieren, nämlich...
Aber er hat es ja denied jetzt erstmal.
Er hat es erstmal denied, aber er hat generell gesagt, es wird früher oder später passieren, Max Verstappen bei Mercedes. Und jetzt gab es lange in den Medien die Gerüchte, dass sich im Rahmen des Miami Grand Prix beziehungsweise nach dem Rennen von Miami Max Verstappen mit dem Mercedes-Team treffen wird, um einfach mal zu quatschen. Das wurde jetzt schon wieder dementiert, hast du gerade gesagt. Toto Wolff hat gesagt, das passiert nicht. Passiert nicht in der Art. Aber das Gerücht ist ja schon länger da, dass Mercedes Bock auf Verstappen hat, dass Verstappen vielleicht gar nicht so abgeneigt ist, wie man immer denken könnte. Und dieses Gerücht spielt da natürlich mit rein. So, wenn jetzt kommt, Mercedes will sich mit Verstappen treffen, Verstappen hat da auch Bock drauf, sich mit denen zu treffen. Das ist ja nicht komplett aus der Luft gegriffen. Da wird auch zumindest ein Funken Wahrheit wird da ja dran sein.
Ich wollte gerade sagen, Gerüchte entstehen meistens auf irgendeinem gewissen Funken etwas. Klar, kannst du jetzt auch einfach in die Welt setzen, aber mal realistisch gesehen, an den Gerüchten war ja oftmals was dran. Jetzt guck dir einfach mal das Hamilton-Ding an, guck dir das Hülkenberg-Ding an. Das Sainz-Gerücht, da ist was dran. Bestes Beispiel jetzt, Adrian Newey wurde gerüchtet, dass er angeblich Red Bull verlassen wird. Jetzt ist es offiziell, dazu kommen wir auch noch. Also so... Wir wissen, Perke, wie Transferpolitik ist. Ich meine, Formel 1 ist bei weitem nicht so schlimm wie Fußball, aber da sind wir wieder beim Thema. Gucken wir uns doch einfach mal den Fußball an. Haben Sie schon mit, keine Ahnung, PSG gesprochen? Nee, habe ich nicht. Ich bin voll fokussiert aufs Hier und Jetzt. 2 Tage später. So, wir bestätigen den Wechsel zu PSG von Spieler XY. Weißt du, es ist so, es wird immer dementiert.
Da musst du gar nicht so weit gehen. Das war doch erst jetzt bei Hülkenberg so, als Rosberg ihm gesagt hat, du hast ja schon einen Vertrag von Audi auf dem Tisch. Und dann, als Hülkenberg dann gesagt hat, ey, da weißt du aber mehr als ich. Ich weiß davon nichts. Und eine halbe Woche später wird es dann offiziell, dass Hülkenberg bei Audi oder Sauber unterschreibt. Genau, ja. Das ist es ja.
Genau das, ja, da hast du recht. Ist eigentlich noch ein besseres Beispiel. Ist eigentlich gerade erst passiert. Das stimmt, ja.
Ja,
so also, einfach kann es sein.
Also ein Funken Wahrheit wird dran sein. Wie gesagt, Toto Wolff hat ja schon länger gesagt, Verstappen im Mercedes. Irgendwann wird es auf jeden Fall passieren. Und wenn man jetzt die Chance sieht bei Verstappen, bei einem, sag ich mal, vielleicht auseinanderbrechenden Red Bull-Team, dann wahrscheinlich ist jetzt die Chance so groß, Verstappen zu verpflichten, wie sie selten noch mal sein wird. Vielleicht am Ende seines Vertrages noch mal. Aber jetzt hast du wahrscheinlich auch aus Mercedes-Sicht die größte Chance, Max Verstappen aus seinem Vertrag rauszuholen und zu dir zu holen. Dann musst du es jetzt auch versuchen. So einfach ist es. Wenn du jetzt eine Chance siehst, dass es passieren kann, dann musst du jetzt all in gehen für Max Verstappen. So einfach ist es.
Und das Ding ist, für Max Verstappen würde sich das auch richtig lohnen. Ne? Das wäre ein richtig fetter Payday.
Das würde richtig
was hat Geld Verstappen, geben. Was hatte Verstappen jetzt bekommen bei Red Bull über die ganze Zeit hinweg? Über
ich gucke mal kurz.
300 Millionen insgesamt waren es doch. Ne? Also ich glaube, so um die 50 bis 60 Millionen im Jahr waren es, glaube.
Ja, ich
also, gucke. Oder waren es 6 Jahre Vertrag aller 50 Millionen?
Jetzt lädt es ja nicht, das,
ich das weiß Internet. Ich weiß es gar nicht genau. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Payday. Er war damit auch der meist
50 Millionen pro Jahr über 7 Jahre.
Über 7 Jahre sogar, okay. Gut, damit war er sogar der höchstbezahlteste Fahrer in der Formel 1. Und sagen wir es mal so, wenn er zu Mercedes wechseln sollte und diese Gerüchte stimmen sollten, dann wird von einer Jahresgehaltssumme geredet, die das Dreifache von seiner aktuellen wäre. 150 Millionen Euro pro Jahr.
Würde ich auch nehmen.
Das ist crazy, crazy, crazy.
Das hat nicht mal
ein Lewis Hamilton bekommen. Das würde nicht mal ein Lewis Hamilton bei Ferrari kriegen. Da reden wir von 100 Millionen Euro im Jahr, inklusive der Sponsorships.
Das ist wirklich crazy.
Das ist nochmal 50% mehr, als Lewis Hamilton bei Ferrari bekommt.
Über was für Beträge wir reden, ist wirklich krank. Und jetzt überleg einfach mal, spinn das mal weiter. Rein theoretisch, Verstappen unterschreibt diesen unfassbaren Vertrag bei Mercedes. Also erstmal werden dann die Top-Fahrer, wenn sie einen neuen Vertrag unterschreiben, alle nachziehen wollen, weil natürlich misst man sich am Top-Verdiener. Dann wird sich, wenn der Vertrag zustande kommt, dann werden sich Lando Norris und Charles Leclerc und auch Lewis Hamilton in den Arsch beißen und denken, fuck, ja, warum haben wir nicht gewartet? Weil natürlich orientiert sich der Markt immer am Höchstverdiensten oder am Meistverdienstesten und die Verträge werden eh immer teurer. Und wenn jetzt Max Verstappen 150 Millionen im Jahr unterschreibt, ein Charles Leclerc, der jetzt erst vor ein paar Monaten seinen Vertrag bei Ferrari unterschrieben hat, hätte so viel mehr bekommen mit dieser Info, dass Max Verstappen 150 Millionen pro Jahr bekommt. Ein Charles Leclerc hätte so viel mehr bekommen, als er jetzt bekommt. Die werden sich wirklich in den Arsch beißen. Aber spinn das mal noch weiter. Man hat Max Verstappen, man hat in der Hinterhand Antonelli. Das ist, also Verstappen wäre Worst Case für George Russell.
Ja, das damit würde feststehen, George Russell würde seinen Sitz verlieren auf Langzeit.
George Russell ist dann maximal noch 2 bis 3 Jahre bei Mercedes. Und das weiß auch George Russell dann.
Und der Mann würde so, also wirklich, das Mercedes-System hätte ihn so genommen,
ja,
weil er hat ewig gewartet, um in den guten Mercedes zu kommen. Hat es nicht geschafft und wird dann noch rausgebaitet von Verstappen. Also das Ding ist, das wäre für Russell, du sagst, das ist das absolute Worst-Case-Szenario. Und vor allem, Perke, du musst mal bedenken, wenn Verstappen diesen Vertrag unterschreiben sollte, der Mann würde mehr im Jahr verdienen als die meisten Fußballspieler, die nach Saudi-Arabien gewechselt sind. Der würde mehr verdienen als ein Karim Benzema oder so. Der würde mehr verdienen als Neymar in Saudi-Arabien. Obwohl, ist Neymar in Saudi-Arabien? Ja.
Ja, ja, ist er.
War nicht Katar, ja, war Saudi-Arabien. Das ist krank. Was verdient Messi? 40 Millionen im Jahr bei 40 Millionen, ne?
Das mal.
Ich glaube bei Inter Miami.
Ich guck das mal kurz nach.
Das ist insane.
54 insane Millionen.
Ist das. Der wird, wie viel? 55?
54 verdient Messi.
54? Digga, das muss ich mir vorstellen. Der verdient dann fast das Dreifache von dem, was Messi verdient.
Verstappen verdient dann 50 Millionen mehr als Neymar.
Ist das krank.
Und stell, also rein theoretisch, versetz dich mal in Russells Lage. Du kommst zu Mercedes, bekommst einen der 2 größten Fahrer aller Zeiten erstmal als Teamkollegen vorgesetzt. Also erstmal, okay, Hamilton war ja schon vorher da. Das wusste ja Russell, dass er sich darauf einlassen würde. Dann geht Hamilton, du denkst dir, ja, Mann, jetzt werde ich Nummer 1 Fahrer in einem Team, was eigentlich um WMs und Siege kämpfen sollte. Und dann bekommst du jemanden, über den wir in 5 Jahren sagen, er ist auch einer der Top 3, Top 4 Fahrer auf All Time, wenn wir es nicht jetzt schon sagen. Was George Russell dann auch für Teammates vor sich gesetzt bekommen hat. So, wie sollen da George Russell competen? George Russell, der wahrscheinlich ein Above Average Fahrer ist, weiß nicht, ob du da jetzt zustimmst, aber ich würde sagen, George Russell vom Ding her ist ja ein Above Average Fahrer. Und dann hat er Pech, dass sein Teammate immer einer der Top 5 größten Fahrer aller Zeiten ist. So, wie viel Pech kann man in seiner Karriere haben, dass man erst zu Williams geht, dann in Williams-Zeiten da ist, wo man da keinen einzigen Punkt holt. Und wenn man einen Punkt holt, dann macht es halt Robert Kubica und nicht man selbst. In dem einen Rennen im ganzen Jahr, wo Robert Kubica mal besser ist, dann kommst du zu Mercedes, musst da gegen Lewis Hamilton fahren, was nicht einfach ist. Lewis Hamilton fährt da um die WM, du probierst mal in die Top 5 zu fahren, dann ist Lewis Hamilton weg. Du denkst dir, geil, 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 jetzt wird das Team um mich rum weitergebaut. Dann hörst du aber schon, Kimi Antonelli kommt in ein paar Jahren. Dann weißt du, okay, da bin ich immerhin mindestens 3 Jahre Prio Nummer 1. Und dann kommt Max Verstappen und sagt, das ist jetzt mein Team. So, wie ist der George Russell muss sich doch auch unfassbar verarscht vorkommen.
Naja, das ist oh mein Gott, Perke, es tut mir leid, ich muss hier eine kurze Zwischeninfo reinhauen. Und zwar kam gerade rein, es geht um Fußball. NTV Breaking News, Trainerhammer, auch Ralf Rangnick sagt dem FC Bayern ab.
Na, schade aber auch.
Vor allem, ich habe gestern noch Transfer-Update die Show geguckt, Digga. Und Pletti hat gesagt, Ralf Rangnick, das wird passieren, es gibt keinen Plan D. Und er hat abgesagt.
Na gut, der nächste Trainer, der den Bayern absagt.
Ich liebe es. So, zurück zur Formel 1, was mir auch noch eingefallen ist. Du musst mal bedenken, Perke, wenn man mal zurückdenkt, so 4, 5 Jahre und sich Williams zum Beispiel anschaut, Sergei Sirotkin oder auch damals bei, was war es denn damals? Brandon Hartley, war das noch?
Toro Rosso, zu dem Zeitpunkt?
Ja, war es noch. Die Verträge von denen damals, die haben ein Jahresgehalt von unter 1 Million Euro gehabt.
Ja,
jetzt reden wir über Verträge, die das 150-fache davon sind.
Ja, gut.
Es ist krank, es ist wirklich krank, Alter. Oh Mann, aber Perke, jetzt, wo wir gerade auch bei den ganzen Geldbeträgen sind, da müssen wir auch ganz klar drüber reden. Wie viel Geld würdest du einem Adrian Newey zahlen, wenn er zur Verfügung stehen würde?
Ich würde ihm zum bestbezahlten Mitarbeiter, der kein Teamchef ist, in der ganzen Formel 1 machen.
Ich habe sogar teilweise schon Leute gelesen, die gesagt haben, gebt dem, was ein Fahrer verdient im Notfall.
Na, das ist ein bisschen sehr viel, würde ich sagen.
Also sein aktuelles Gehalt bei Red Bull liegt wohl angeblich zwischen 8 bis 10 Millionen Euro.
Ja, das würde ich aufstocken. Wenn ich den jetzt haben will, würde ich aufstocken.
Minimum. Und da bist 15. du aber schon fast bei Fahrergehältern, Perke.
Ja, gut. Ja.
Also Charles Leclerc, was verdient der? 20 im Jahr? Weiß 25?
Gib nur 15 und dann passt das. Dann ist der Lachs gut bezahlt.
Damit verdient er wahrscheinlich immer noch mehr als ein Oscar Piastri bei McLaren. Also,
ja, aber das Ding ist Piastri halt, ist noch in seinem, ne, obwohl der ist gar nicht mehr in seinem Rookie-Vertrag. Ne? Der ist ja gar nicht mehr in seinem
Rookie-Vertrag. Nee, der hat verlängert.
Stimmt.
Da wurde die Klausel gezogen in seinem Vertrag.
Ja, gut.
Also, das Ding ist, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn du einen Adrian Newey haben kannst, dann bei Gott, kürz das Gehalt deiner Fahrer oder deiner sonstigen Topverdiener. Nimm diesen Mann in das Team. Wenn du die Chance dazu hast, Fred Vasseur, der Mann kann ein absolut krankes Team bei Ferrari bauen. Lewis Hamilton verpflichtet, Charles Leclerc ist dabei. Jetzt noch Adrian Newey dazu holen. Bei Mercedes genau das Gleiche. Stell dir mal vor, du holst einen Adrian Newey, hast noch einen James Allison mit dabei, welcher für den WL verantwortlich war, größtenteils.
Und holst dir dann noch Max Verstappen dazu.
Wie krank wäre diese Kombo denn bitte?
Ja, also fangen wir doch erstmal an, warum Newey denn jetzt überhaupt verfügbar ist, wa? Fangen wir mal ganz vorne an.
Fangen wir mal beim Basics an.
Newey wurde ja schon lange gerüchtet, dass er besonders wegen dieser Horner-Geschichte, die wir ja in den letzten Wochen, Monaten zu Genüge besprochen haben, so dass da der Haussegen bei Red Bull generell schief hängt, dass die Best Buddies Horner und Newey gar nicht mehr so Best Buddies sind. Und deswegen wurde schon lange gerüchtet, ob Newey nicht vielleicht weg möchte, von Red Bull weggeht. Und jetzt hat Adrian Newey auch offiziell seine schriftliche Kündigung bei Red Bull eingereicht. Er wird jetzt noch bis zum Ende des Jahres, bis 2025, wird er noch am Hypercar von Red Bull mitarbeiten. Aber dann ist er verfügbar für jedes andere Formel-1-Team.
So, und da gab es nämlich erst noch viel Verwirrung bei genau dem Punkt. Weil es gibt sowas, das nennt sich Gardening Leave, und das ist letztendlich eine Sperre, wo du nicht für andere Teams arbeiten darfst. Und da gab es noch so ein bisschen Verwirrung am Anfang darum, wie genau diese Sperre jetzt nun ablaufen wird und ab wann Newey denn tatsächlich oder bei einem anderen Team anfangen darf. Als erstes dachte man, ey, sein Gardening Leave geht dann ab Q1 2025 los und er dürfte dann teilweise erst im richtig beschissenen Szenario erst 2027 zu anderen Teams. Das ist jetzt aber wohl ein bisschen anders. Und zwar, ich lese mal vor. Firstly, of course, we have the official announcement of Newey leaving Red Bull Racing. His gardening leave starts immediately, as he will not be working with the F1 division anymore. Instead, he will be working on the RB17 Hypercar. Genau das, was du gerade gesagt hast. This means that he can join another team in Q1 of 2025. Im ersten Quartal von 2025 steht es Newey also frei, einem anderen Formel-1-Team beizutreten. Und wenn ich mich nicht irre, ich meine, es war ESPN gestern, wurde schon berichtet, dass Adrian Newey angeblich Aston Martin abgesagt hat, aber grundsätzlich für Ferrari noch offen wäre.
Ja, generell sind ja eh alle Top-Teams im Gespräch, die es gibt. So, klar, Aston Martin war im Gespräch, du hast gerade gesagt, es wird schon berichtet, dass er da abgesagt hat. Natürlich werden jetzt Mercedes, Ferrari, McLaren auch an ihm interessiert sein. Alle, die hoch hinaus wollen, alle, die einen
McLaren,
großen Anspruch.
Ich denke nicht, dass McLaren sich einen Newey leisten kann.
Nein, aber Interesse werden sie auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall mal mit ihm reden. Das wird auf jeden Fall passieren. Du,
James Vowles kommt mit seinen Daten an und sagt.
Richtig, aber jedes Team, das
hoch hinaus. Die Daten an, komm her.
Jedes Team, das hoch hinaus möchte, wird es bei Newey probieren. So wird es einfach sein, weil Newey der Beste in seinem Fach ist. Also, du musst es bei ihm probieren. Ich glaube, Newey und Ferrari ist für mich aktuell das Wahrscheinlichste, dass Newey Ferrari ziehen wird. Also McLaren schließe ich auch aus, wie du schon gesagt hast. Das ist einfach viel zu viel Geld für, ich sag mal in Anführungszeichen, einen einfachen Mitarbeiter für McLaren. Deswegen, realistische Szenarien sind eigentlich nur Ferrari, Mercedes oder gar kein Team. Das sind die einzigen drei Szenarien für mich, die aktuell realistisch sind. Und am ehesten, wie gesagt, würde ich sagen Ferrari, weil wenn Ferrari anklopft, dann reizt es dich dann doch noch mal mehr als jedes andere Team, ganz einfach.
Das Ding ist halt auch, McLaren schließe ich aus, Aston Martin schließe ich aus. Für mich gibt es zwei Teams. Und das ist McLaren, jetzt sage ich wieder McLaren, Digga, ich kann das alles nicht mehr. Ich bin fertig im Kopf, Perke. Mercedes und Ferrari.
Ja.
Wenn ich mich entscheiden müsste, denke ich Ferrari eher als Mercedes. Aber ich weiß nicht, irgendwie die Vorstellung von Newey bei Mercedes mit einem potenziellen Verstappen eventuell sogar noch, die hat was. Dazu noch ein James Allison, die hat richtig was. Dazu Toto Wolffs Expertise.
Boah. Überleg mal, man baut jetzt einfach.
Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch Ferrari mit Hamilton und Vasseur, ne?
Richtig. Und Leclerc.
Und, ja, gut.
Aber überleg mal, du baust jetzt bei Mercedes ein richtiges Superteam. Ich glaube, jemand auf Twitter hat es uns schon geschrieben. Überleg mal, Mercedes holt sich jetzt einfach Newey, holt sich Verstappen dazu, holt sich, weil Verstappen will ihn einfach dabei haben, dann holt sie dir halt nur einen Dr. Helmut Marko dazu. Es ist vielleicht nur.
Das fand ich ja auch vogelwild, dass man gesagt hat, man wäre bereit, Helmut Marko zu sein, um Verstappen zu sein.
Ist ein notwendiges Übel wahrscheinlich, wenn du Verstappen haben möchtest und ein
GP
Übel, dass man auch
vielleicht auch mitkommt.
GP noch dazu. Überleg mal, du nimmst einfach
obwohl vieles von. Bono, da ist die Frage, ob Bono nicht eher Verstappen übernehmen würde.
Dann gibt Bono an Russell und GP.
Aber Russell hat ja seinen, warum sollte Russell jetzt seinen wechseln? Ja, das würde ja noch weniger Sinn
ergeben. Aber Verstappen hat ja auch schon oft genug gesagt, wenn nicht GP, dann gar keiner. Es wird spannend. Ich kann mir vorstellen, dass Mercedes versuchen wird, einfach halb Red Bull mitzunehmen. Halb relevantes Red Bull jedenfalls mitzunehmen. Es wird bestimmt versucht. Jos Verstappen hat ja auch jetzt wieder geredet in der Presse. Ich glaube, mit Telegraph hat er geredet. Und dass er schon vor Monaten gewarnt hat, dass Red Bull kurz davor ist, komplett zu zerbrechen und dass Newey nur der erste Legostein ist oder Dominostein ist, der fällt, sag ich mal. Und dass er wirklich Schiss davor hat, sag ich mal, dass ganz Red Bull jetzt zerfällt. Es wäre möglich, dass Mercedes jetzt einfach versucht, halb Red Bull zu sich zu holen oder die relevanten Leute, wie gesagt, von Red Bull, Verstappen, Marco, Newey, GP vielleicht auch. Einfach die dahin holen. Ich halte es gar nicht für so ausgeschlossen.
Ich finde es auch immer noch herrlich, wie Christian Horner wirklich der felsenfesten Überzeugung ist, dass er der komplette Faktor hinter dem Erfolg von
Richtig,
Red Bull ist.
Richtig, das hat Newey nämlich auch nicht gefallen, dass Horner quasi sich wichtiger macht als das restliche Team, dass er das restliche Team oder die Arbeit vom restlichen Team so runterredet und die Credits so voll auf sich nimmt. Das war auch ein Faktor dafür, dass Adrian Newey dann gesagt hat, reicht mir. Ich gehe weg.
Ich meine, Adrian Newey ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Red Bull wahrlich so erfolgreich geworden ist, abgesehen von den Fahrern, wie sie es ist. Sicherlich, Horner hat einen extremst großen Anteil daran, dass Red Bull erfolgreich ist, weil er letztendlich derjenige ist, der das Team wirklich die ganze Zeit geführt und geleitet hat. Aber die Aussage zu sagen, er könnte das Ganze nochmal machen, ohne so gefühlt, dass sein ganzes Driver-Lineup und alle seine Leute, er könnte es komplett nochmal von Anfang an machen. Das ist so, als würde dir ein Milliardär sagen, ich könnte jetzt auf die Straße gehen und würde in 30 Tagen 1 Million Euro haben. Fun Fact, Mark Cuban kennst du ja, oder?
Ja, ist Owner von den Dallas Mavericks.
Der hat auch gesagt im Interview, jeder, der dir das sagt, lügt. Du brauchst richtig, richtig viel Glück und einfach wirklich den perfekten Zeitpunkt. Und jeder, der sagt, er könnte jetzt auf die Straße gehen und es in 30 Tagen nochmal machen, forget it. Und das glaube ich auch nicht, dass Horner dieses Team einfach so komplett nochmal machen könnte. Da hat so viel Glück, Perfektion und alles auf einmal zusammen reingespielt. Das kriegst du nicht noch einfach mal so neu hingebaut.
Ja, auf jeden Fall. Also Horner ist ein bisschen der Lulu. Aber Wir alle sind ja ein bisschen Delulu, sage ich mal so. Wer ist nicht ein bisschen Delulu jedenfalls? Der eine mehr, der andere weniger. Horne halt ein bisschen mehr. So ist es halt.
Ja, das Ding ist, wir haben ja letztes Jahr auch von Red Bull eine Special Livery zum Miami Grand Prix gesehen. Bis jetzt gibt es noch keine neue. Aber Perke, wo wir gerade beim Thema Liveries dann sind,
ja,
kommen wir doch zu den eigentlichen Liveries.
Jetzt kommen wir zum größten Streitpunkt, den wir immer haben. Liveries.
Fangen wir vielleicht erstmal bei der Livery vom kleineren Team an. Wer es nämlich noch gar nicht mitbekommen hat, V-Carb hat eine Special Livery für Miami. Und Stand jetzt gibt es nur zwei Teams, die eine haben. Vielleicht ändert sich das auch noch spontan nach dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber Stand jetzt sind es V-Carb und Ferrari. Fangen wir bei V-Carb an. Ich muss mir die Livery ehrlich noch mal fix aufmachen auf dem Handy.
Ich habe die Livery auch gerade hier offen nebenbei.
Ich meine,
das ist eine ziemlich bunte Livery.
Und ziemlich bunt, viele Farben. Ich weiß, wir hatten bei V-Carb, Perke, bei V-Carb hatten wir immer so ein bisschen eine Meinungsverschiedenheit, sage ich mal. Aber ich muss sagen, diese Livery, das ist schon eine sehr, sehr, sehr gute 9,5 von 10.
Also ich finde es auch
geil. Alter, die ist schon Hammer. Also
ich mag es auch.
Mir gefällt es schon saugeil aus.
So farbenfroh, die Farben spielen irgendwie, die gehen gut ineinander über. Das ist irgendwie stimmig. Das fällt auf. Irgendwie ist es nicht stimmig, aber irgendwie doch. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es auch sehr, sehr geil.
Ey, mir, ganz mir ehrlich, diese Livery könnten die von mir aus das ganze Jahr rocken.
Bin ich auch dabei. Ich finde es auch richtig geil, die Livery.
Oh, die hat sowas, diese Livery. Die sieht so geil aus, wirklich. So, finde ich krass, dass wir da schon mal einer Meinung sind.
Ja.
So, Ferrari.
Jetzt kommen wir zu Ferrari.
Ich hab ja gestern eine Story auf Insta hochgeladen. Und ich, für meinen Teil, war unfassbar enttäuscht von dieser Livery. Ich finde sie gottlos hässlich. Das ist schon das eine. Und auf der anderen Seite, warum? Diese blauen Rennanzüge, sie sahen so gut aus. Der Teaser, Full Blue. Warum machst du so ein hässliches Auto daraus? Oder warum machst du es nicht mal wenigstens Full Blue für dieses eine Rennen? Es ist so eine Enttäuschung. Und bei Gott, bei Gott, ich weiß, hier werden die Meinungen auseinandergehen. Diese Livery ist nicht mal eine, keine Ahnung, 2 von 10. Die sieht so potthässlich aus.
So.
Ja, jetzt komm, drück also, mir deine 9 von 10 rein, dann
haben wir abgehakt. Du hast ja gestern in der Insta-Story schon groß getönt. Ey, Perke wird sagen, das ist eine 10 von 10. Fand ich unfassbar frech. Ich finde diese Livery auch so unfassbar hässlich. Ich glaube,
oh, Halleluja.
Ich finde diese Livery so schrecklich. Du hast es gesagt, die Rennanzüge, die normalen T-Shirts, die Ferrari dazu hat, die blauen, die sehen so geil aus, aber das sieht einfach nur schrecklich aus. Erstmal ist es ein, auf dem Auto sieht der Blauton schon richtig scheiße aus. Also ich finde diesen Blauton nicht schön. Dieses HP-Logo passt gar nicht da rein. Also auf dem Frontflügel,
die haben das auch weiß-blau 20 Mal darauf geknallt. Das ist schon das Nächste.
Ja, also das HP-Logo auf dem Frontflügel, das passt. Da sage ich nichts, auch wenn der Frontflügel auch schrecklich aussieht in Kombination mit dem ganzen Auto. Aber das HP-Logo überall sonst sieht einfach schrecklich aus. Das ist gar nicht eingearbeitet. Die haben nicht mal versucht, das passend zu machen. Die haben einfach so das HP-Logo raufgeklatscht, das ist eine unfassbar schreckliche Livery, finde ich.
Perke, ich habe richtig Sorge. Das ist ein Title-Sponsorship, ne?
Ja, dass das so dauerhaft bleiben wird.
Perke, dieses Auto, so wie wir es hier haben, ich garantiere dir, das Auto nächstes Jahr wird teilweise mindestens so übers ganze Jahr aussehen.
Das kann sein und ich finde es richtig schrecklich.
Ich finde das so furchtbar, dieses Auto.
Ja, same.
Alter, allein wirklich, wenn ihr es schon sagt, wir machen eine Special Livery, Bruder, dann zieht die voll durch, dann macht es von mir aus voll blau für ein Rennen, dann scheiß auf die Kritik, die er aus Italien bekommen hat. Digga, das fand ich auch funny, Alter, in den Kommentaren ist ja jeder Italiener richtig wütend geworden.
Mhm.
Aber dann scheiß doch einmal drauf, nehmt das scheiß Rot raus, macht die voll blau und dann geht wieder zurück zu dieser herrlichen roten Livery. Aber dann macht nicht so ein Mischmasch-Scheiße.
Ja, das
ich bin richtig tilt über diese Livery. Ich
ja,
bin richtig
zu Recht. Tilt. Zu Recht, das ist ein hässlicher Ferrari und man möchte keinen hässlichen Ferrari sehen. Jedes andere Auto kann man es irgendwie verkraften, wenn es mal für ein Rennen schlecht aussieht, wenn es mal schrecklich aussieht für ein Rennen. Aber es ist Ferrari. An Ferrari hast du auch aussehenstechnisch andere Erwartungen, weil Ferrari eigentlich immer geil aussieht. Und dann kommen die mit so einer Scheiße um die Ecke, das
ist schrecklich. Digga, bei Gott, diesen Designer, ich würde ihn feuern, wenn ich der Chef von Ferrari wäre. Ich würde ihn entlassen und verklagen.
Ja.
Ich bin richtig, richtig tilt über diese Livery.
Ja, zu Recht.
Zum Glück ist die nur für ein Rennen, aber Gott behüte, was nächstes Jahr auf uns dazukommt, ey.
Ja.
Das wird eine Katastrophe werden.
Gott behüte auch, was jetzt am Wochenende.
Ich, Ja, lass uns weg von dieser Livery, ich kann darüber und nicht mehr
kommt,
reden.
Wir reden mal darüber, wo diese Livery überhaupt zum Einsatz kommt, nämlich jetzt in Miami. Denn jetzt kommen wir so langsam wieder auf die Strecke. Wir haben Miami vor uns. Jetzt
kommen wir zur eigentlichen Pre-Weekend-Show.
Jetzt fängt die Folge an. So 53 Minuten in der Folge, jetzt fängt es so langsam an mal. Miami ist keine Strecke, die ich geil finde. Keine Strecke, die unfassbare Spannung verspricht. Es ist keine Strecke, wo ich mir direkt denke, das wird ein Überholfest. Da kann man überall gut überholen, weil das ist in Miami nicht der Fall. Es ist einfach keine geile Strecke. So, ich erwarte gar nichts von dem Wochenende. Und das ist das Gute, ich kann nicht enttäuscht werden, weil ich schon gar nichts erwarte. Das ist das einzig Positive bis jetzt. Aber das Ding ist auch, auch wenn es um Sieg ging, es waren die letzten Jahre immer Red Bull. Also die Strecke ist ja noch nicht so lange im Rennkalender, aber es war bisher immer eine Red Bull-Strecke. Das erwarte ich dieses Jahr natürlich auch wieder, weil Red Bull ist wieder das dominante Auto. Und das wird ein Max Verstappen-Sieg, das kann ich jetzt auch einfach schon mal sagen. Max Verstappen wird das gewinnen, wenn er keine Probleme mit dem Auto hat. Wenn er Probleme mit dem Auto hat, wird es Sergio Perez gewinnen. Das wird kein spannendes Wochenende.
So also nur mal so nebenbei. Ich hab grad die Daten noch mal offen. 2022 Pole Position Charles Leclerc. Gewonnen hat Max Verstappen, dann war Charles Leclerc auf 2 und Carlos Sainz auf P3. Das ist auch noch das Jahr, wo die ganzen scheiß American Football Helme waren. Weiß ich noch, hatte Sainz ja nämlich auf damals. Und das war ja auch das Jahr, wenn ich mich nicht irre, wo Mick und Vettel kollidiert sind.
Ja.
Und dann 2023 Pole Position Sergio Perez tatsächlich. Checo hat die Pole geholt, ist aber nur Zweiter geworden, Verstappen hat gewonnen und Fernando Gotlonso ist tatsächlich Dritter geworden.
Es ist keine Strecke, die Spaß macht zu gucken. Die Strecke hat nichts Besonderes an sich. Das ist ja noch. Die Strecke ist, hat nichts, wo ich denke, geil. Nicht eine einzige Stelle, nicht eine Kurve, wo ich mir denke, geil. Da habe ich Bock, die Fahrer durchfahren zu sehen. Es ist einfach nur, die Strecke hat nichts. Das ist eine charakterlose Strecke, die hingeschustert wurde fürs große Geld. Mehr ist das nicht. Und ich könnte mich schon wieder aufregen lang darüber, das haben wir aber schon oft genug gemacht, deswegen lasse ich das jetzt einfach. Aber wirklich, ist eine charakterlose Strecke, wo ich nicht einen einzigen Millimeter habe, auf den ich mich freue.
Ja, vor allem, wenn man dann wieder drüber nachdenkt, Perke, dass solche schönen Strecken wie Deutschland, Frankreich, Malaysia alle raus sind aus dem Kalender aufgrund von monetären Gründen und wir dann diese Pissstrecke von Vegas sage ich schon, von Miami haben.
Ja, Vegas passt auch ein.
Vegas kannst du genauso mit dazu packen, sagen wir es, wie es ist. Ach, könnte ich mich aufregen, egal. Naja, so, Perke, Predictions.
So, also ich hatte ja schon gesagt, ich werde Red Bull vorne sehen. Ich sehe Max Verstappen im Qualifying auf 1, Sergio Perez auf 2. Es ist wieder Stadtkurs Perez angesagt auch irgendwie. Also es wird ein gutes Wochenende für Perez, der ja generell dieses Jahr bis jetzt mir sehr, sehr gut gefällt. Und auf P3 sehe ich im Qualifying Charles Leclerc.
1 und 2 kopiere ich, 3 sage ich Sainz.
Passt für mich.
Und genau diese Rangordnung übernehme ich fürs Rennen.
Oha. Ja, ich übernehme deine auch fürs Rennen.
Okay, gut. Dann so einfach ist es tatsächlich. Größte Überraschung, größte Enttäuschung, Perke. Was gibt's da?
Größte Überraschung. Größte Enttäuschung. Größte Enttäuschung wird Williams sein. Ich rechne mit einem richtig, richtig schlechten Williams-Wochenende einfach.
Boah, aber Miami hat Topspeed, ne?
Ich erwarte trotzdem einfach ein schlechtes Williams-Wochenende. Klar, es gibt die ein oder andere gerade, auf der man was rausholen könnte.
Williams, aber größte Williams Überraschung, weil Williams bringt aus sogar viele Upgrades nach Miami, wenn ich mich nicht irre.
Und die werden enttäuschen. Die werden enttäuschen.
Oh Mann.
Und die Überraschung. Jetzt pass auf, größte Überraschung wird Alpine. So.
Ich habe aber auch schon drüber nachgedacht gehabt, aber irgendwie, ich hatte letztes Wochenende schon Alpine gesagt und sie haben mich enttäuscht.
Nee, Esteban Ocon war da P11. Ich finde jetzt nicht, dass sie da enttäuscht haben.
Ja, Punkte wären schon schöner gewesen. Ja,
das natürlich, aber das kannst du von dem Alpine nicht erwarten, glaube ich.
Boah, größte Enttäuschung. Größte Enttäuschung, wen könnte man da so reinpacken? nee, kann ich nicht bringen. Ich kann nicht schon wieder George Russell sagen, dann komme ich von diesem Spruch hier nie wieder los, dass ich George Russell komplett overhate.
Na, allein die Aussage hat schon gereicht.
Boah, das Ding ist, Hamilton hat es schwer bis jetzt, aber ich sehe, irgendwann muss Hamilton zurückbouncen. Ich meine, China war jetzt so, der Sprint war nicht schlecht, das Rennen war nicht wirklich.
Hat er sich gut vorgearbeitet, aber im Rennen.
Ja, aber war auch trotzdem nicht richtig das Wahre. Also
natürlich.
Vor allem, wenn man sich das Qualifying davor anguckt.
Ja, das war schrecklich.
Größte Enttäuschung. Charles Leclerc.
Gut, dann haben wir's.
Mensch. Ah, ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Charles Leclerc wird mich in den Arsch speisen für diesen Call. Aber ich weiß nicht, Leclerc, Miami, ich habe den Mann schon crashen sehen da. Also ich weiß nicht, vielleicht wird das auch nichts.
Er gibt dir nicht die Vibes, dass er dieses Wochenende gut da sein wird.
Irgendwie nicht, aber ja, es ist schwierig, weil das Ding ist, Leclerc kann manchmal dir so die Vibes geben und dann performt der Mann wie ein junger Gott. Aber manchmal hast du auch das Gefühl, er wird so kein gutes, er wird ein gutes Wochenende haben und hat dann irgendwie so ein nicht so gutes Wochenende. Leclerc ist schwierig einzuschätzen.
Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig.
Also gut. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es so machen soll, aber ich denke, das passt schon jetzt erstmal ganz grob so. Perke, dann haben ich würde oder? Sagen, es wird ein schönes Wochenende, hoffe ich mal, mit ein bisschen Racing Action.
Hoffe ich auch.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns weiter. Und wir bedanken uns für jeden, der eine Bewertung da lässt. Ansonsten folgt gerne Perke auf Twitter. Da gibt es die Live-Updates dann immer zum Wochenende. Und,
oder Paul auf Insta natürlich. Da bleibt ihr in der Insta-Story auch immer auf dem Laufenden.
Korrekt, korrekt, korrekt. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder.
Montag.
Oder am Sonntag?
Montag? Am Montag können wir. Montag. Sonntag ist das Rennen erst 22 Uhr. Wenn du dich danach noch hinsetzen willst, dann Respekt.
Fair enough. Ist ja kein früher Grand Prix, ist ja ein später Grand Prix.
Das ist sehr später Grand Prix.
Genau. Dann hören wir uns am Montag wieder. Viel Spaß beim Rennwochenende. Wir hören uns bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.